freue mich auch hier zu sein und möchte Grüße überreichen von der Margret. Sie ist zu Hause geblieben, eben weil ich ja zur Delegiertenversammlung gefahren bin und dann gleich mit dem Karl mit her. Grüße auch von meinen Eltern. Ich habe gedacht, ich bin noch nicht so weit, wir haben noch keine Enkelkinder. Dafür haben wir noch die Eltern, was uns sehr freut. Es war dieses Jahr ziemlich turbulent, weil sie ins Altersheim gehen mussten, weil es angefangen hat mit Herzinfarkt bei der Mutter am 7. Jänner. Und sie hat dann gehofft, dass sie wieder nach Hause kann, und unterdessen hat mein Vater auch einen Herzinfarkt bekommen, und jetzt sind sie beide im Altersheim und ja, verbringen dort den Rest ihres Lebens. Und wir sind eben seit 21 Jahren in Innsbruck und haben da verschiedene Aufgaben in der Bücherarbeit. Die ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil wir das Buchgeschäft, die Räume verkaufen mussten vor anderthalb Jahren. Aber ich mache nebenher noch ziemlich viel Arbeit, doch mit Büchern und mit Kalendern. Auch unter ehemaligen Kunden und Hörern vom ERF, wo ich dann halt doch noch Sachen weitergebe. Dann bin ich in der Gemeindeleitung, in der Kirche im Kino und Christ und Behinderung Arbeit österreichweit. Ja, und so sind wir auch sehr dankbar für Gottes Führung und Bewahrung. Ich möchte heute aus dem 2. Korintherbrief etwas vorlesen, und zwar die 2. Korinther 4, die Verse 1 bis 7. Das ist ein ziemlich kompakter Text. Der Apostel Paulus hat ja sehr konzentriert geschrieben, lange Sätze und sehr intensive Gedanken da drin. Im ganzen 2. Korintherbrief sieht man, dass der Apostel Paulus in seinem Dienst auch immer wieder sehr angefochten war. Er ist in Frage gestellt worden, zum Teil von den Gemeinden, weil es in den Gemeinden falsche Apostel gegeben hat, die dann haben dann gesagt, ja, der Apostel Paulus ist kein richtiger Apostel, der ist nicht wirklich von Gott. Also er ist sehr angefochten worden innerhalb der Gemeinden, aber natürlich auch von außen verfolgt worden. Und im 2. Korintherbrief schreibt er ziemlich viel tief über sein Leben, was er so erleiden musste, aber auch wie er seinen Dienst sieht. Und ja, man merkt hier einfach, es geht um das Evangelium, es geht um die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit unter den Menschen. Das steht schon im Kapitel 3. Der Dienst ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Der Dienst, das Evangelium zu verkündigen, deshalb hat er auch eine wirklich bleibende Bedeutung. Und das ist ja das Gewaltige, wenn wir im Dienst für Jesus stehen. Das ist nicht irgendein Verein oder auch nicht eine Firma, die wir aufbauen und die Firma dann vielleicht wieder eines Tages zusperren muss, sondern der Dienst am Evangelium, der bleibt. Der hat Ewigkeitswert, auch wenn vielleicht das eine oder andere Werk oder auch eine Gemeinde mal schließen kann, muss. Aber das Evangelium selber und die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, das bleibt einfach. Jetzt lesen wir Kapitel 4, 1 bis 7. Darum, weil wir ein solches Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schandbare Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Fälschen auch nicht Gottes Wort. Vielmehr weisen wir durch Offenbarung der Wahrheit uns aus vor aller Menschen Gewissen im Angesicht Gottes. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Denn wir predigen, nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Bis hierher der herrliche Dienst des Evangeliums. Gottes Herrlichkeit ist in zerbrechlichen Gefäßen. Gottes Herrlichkeit, Gottes herrlicher Dienst am Evangelium ist in zerbrechlichen Gefäßen, in menschlichen Gefäßen, die eben schwach und krank und arm sein können, wie auch der Apostel Paulus verfolgt worden ist. Und jeder von uns hat diesen Dienst, jeder von uns hat diese Aufgabe, das Evangelium weiterzusagen, das Evangelium in der Welt zu bezeugen. Da ist keiner ausgenommen. Jeder, der Jesus kennt, der darf das in seiner Umgebung bezeugen und weitergeben. Das ist dieser herrliche Dienst am Evangelium. Da steht uns im Kapitel 3, im Vers 5, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu erdenken als und von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns eben tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes. Das Evangelium verkündigen, das kann niemand aus eigener Kraft, das ist völlig unmöglich. Wir können keinen Menschen bekehren, das ist völlig unmöglich. Am Anfang, wenn man zum Glauben kommt, dann denkt man noch, dann ist man oft sehr eifrig und denkt, jetzt muss ich reden. Das ist sehr wichtig, ich kann jemanden bekehren, aber wir können es nicht tun, wir können nur bezeugen. Aber dieses Bezeugen, das ist ganz wichtig und zentral, dass wir immer wieder Jesus bezeugen, dass wir immer wieder von Jesus reden, wo wir die Gelegenheit haben, dass wir nicht aufhören. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist, der bezeugt das nachher in den Herzen der Zuhörer. Das steht im Johannes-Evangelium im Kapitel 15 und 16, dass der Heilige Geist unser Zeuge ist, dass er mit uns zeugt und die Welt überführt, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen öffnet. Wir können es nicht tun, wir können nur davon reden und der Heilige Geist bezeugt es in den Herzen. Unsere Befähigung kommt von Gott. Deswegen predigen wir nicht uns selbst. Im Vers 5 hier haben wir gelesen, darum predigen wir nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wenn wir auf die Gemeinden schauen, auf unsere Gemeinde oder auf die Werke, auch auf die Vergangenheit, auf die Geschichte, wir haben gestern auch mit dem Karl noch mal ein bisschen ausgetauscht. Der Herr hat viel gewirkt, aber es sind auch sehr viele Fehler gemacht worden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Es sind viele Fehler passiert. Auch der George Werver, der Gründer von OM, hat jetzt ein Buch geschrieben, noch zum Schluss, wo er schreibt, wie bei OM, bei dieser großen Organisation, die Gott so gebraucht hat, sehr viel auch falsch gelaufen ist. Es sind sogar bis hin zu tödlichen Unfällen sind passiert, die nicht hätten passieren müssen. Also das Menschliche, das ist immer mit Fehlern behaftet. Aber es ermutigt uns, dass der Herr selber baut, dass wir nicht uns selber predigen müssen. Das heißt, wir müssen den Leuten nicht sagen, wie gut wir sind, dass wir als Gemeinde so gut sind, dass wir als Organisation so gut sind. Das müssen wir den Leuten gar nicht sagen, sondern wir müssen von Jesus reden. Wenn sie dann kommen und sehen, dann werden sie selber erkennen, was gut ist und was nicht so gut ist. Im Allgemeinen ist es so, dass die Leute erstaunt und berührt sind, wie schön es bei uns ist, wie intensiv die Gemeinschaft ist, wie liebevoll die Gemeinschaft ist. Das erleben wir bei uns in der Kirche im Kino oft, dass Leute wirklich sagen, es ist eine liebevolle Atmosphäre, man wird wirklich willkommen geheißen. Das ist das Schöne, aber natürlich, wenn man etwas länger in der Gemeinde ist, dann sieht man auch das eine oder andere, was dann nicht so gut läuft und die Probleme. Aber deswegen, wir predigen nicht uns selber, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Und das soll uns immer wieder wichtig sein. Ja, bei uns, wir sind im Kino, im Cineplex-Kino und meistens, also es kommen viele Leute, oft natürlich Gläubige, auch neue Studenten oder auch mal von anderen Gemeinden Leute her. Oft ist es so, dass wir die Leute gar nicht kennen, die zum Gottesdienst kommen und sich dann Gespräche ergeben und manche wollen auch Mitglieder werden, manche bekehren sich. Kürzlich ist dann eine Frau gekommen, die hat gesehen, unten beim Kino, wir haben ja das Lager, eben nicht im Kino, nicht das Ganze, wir müssen immer mit einem Anhänger die Sachen herführen und nachher einladen und nachher mit dem Lift hinauf und dann einrichten. Das fängt dann schon um 8:30 fängt das an. Um 10:00 ist dann der Gottesdienst. Da hat uns eine Frau beobachtet, wie einige von uns da den Lastwagen ausgeladen haben und hat dann gefragt, was wir machen. Und dann haben wir sie eingeladen zum Gottesdienst und die ist dann einige Male gekommen und war dann beim Alpha-Kurs und hat sich dann auch bekehrt. Also das durften wir erleben, auch nicht in großen Zahlen, aber in einzelnen Fällen. Aber eben, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass der Herr ist. Wir aber sind Diener, wir sind Knechte. Im Vers 2 heißt es, wir arbeiten nicht mit unlauteren Methoden. Das wird uns ja oft vorgeworfen, dass wir die Leute manipulieren wollen. Ja, die Leute werden dann so eingenommen und manipuliert von den Evangelikalen und dann wird oft gesagt, das ist eine Sekte, die den Leuten das Geld aus der Tasche holt und was man da, weiß ich, was alles für Vorwürfe hört. Aber deswegen ist das sehr wichtig, Vers 2, sondern wir meiden schandbare Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, also nicht betrügerische Methoden verwenden. Wir meiden schandbare Heimlichkeiten, also verborgene Sünden, die meiden wir und wir meiden es auch, die Leute in irgendetwas Undurchsichtiges hineinzuführen, weil es gibt ja viele so esoterische Gruppen, die so undurchsichtig sind. Das machen wir nicht. Es hat schon damals im Altertum so Gruppen gegeben, die hat man da so Mysterienreligionen genannt, wo die Leute in Gruppen hineingekommen sind und dann haben sie einen Einführungsritus, ein Ritual gehabt und dann waren sie in einer mystischen Gruppe. Und da gibt es heute sehr viele so okkulte Zirkel, wo man nicht weiß, was läuft da drinnen. Aber wir tun das nicht, wir sollen das nicht tun und wir sollen können auch den Leuten sagen, wir tun es nicht, also wir überreden die Leute nicht, wir gehen nicht mit List um, wir fälschen auch nicht Gottes Wort, wir geben Gottes Wort so weiter, wie es ist, darum geben wir auch immer wieder Bibelteile weiter, oder was ich oft mache, diese Kärtchen, diese Karten da, wo man mit einer App, mit dem Handy in 6000 Sprachen christliche Botschaften hören oder lesen kann. Das gebe ich oft auch an Flüchtlinge weiter. Also das ist ganz öffentlich. Es ist nicht etwas Verborgenes, Verstecktes, weil die Leute ja eben oft Angst haben davor. Aber es heißt, wir verfälschen nicht Gottes Wort, vielmehr weisen wir durch Offenbarung der Wahrheit uns aus vor aller Menschen Gewissen im Angesicht Gottes. Das heißt, wenn wir das Evangelium predigen, dann können wir jedem sagen, die Botschaft ist öffentlich. Wir haben keine Geheimbotschaft, wir haben eine öffentliche Botschaft, die jeder lesen kann und jeder nachvollziehen kann. Wir fälschen auch nicht Gottes Wort, wir können nicht einfach irgendetwas abändern in der Bibel, sondern es steht so geschrieben, das ist die Botschaft. Wir können jetzt auch nicht zu den schwierigen Themen heutzutage, Gender oder irgend sowas, einfach abändern, sondern die Bibel, die steht fest. Und oft ist uns das zu wenig bewusst und wir wagen auch zu wenig, die Leute darauf anzusprechen. Wenn du skeptisch bist, was wir tun, dann lies die Bibel, dann weißt du, was wir glauben und was wir verkündigen. Das war damals in der Reformationszeit sehr wichtig. Vielleicht habt ihr gesehen, ich habe auch an einem Buch mitgeholfen herauszugeben über die Täufer, die Geschichte der Täufer in Tirol und Vorarlberg. Ich habe da 3 Exemplare auch hier. Und damals war es wirklich so, dass die Leute die Bibel fast nicht gekannt haben, die Priester und so, die haben selber die Bibel kaum gekannt, zum Teil auch kaum Deutsch können. Und dann ist eben die Botschaft der Bibel gekommen, die Übersetzung von Martin Luther. Und da war einer aus Südtirol, aus dem Arntal, aus einem abgelegenen Arntal, ein Ziegenhirte, der ist nach Innsbruck gekommen. Der hat dort von der Botschaft der Reformation gehört, also von Martin Luthers Schriften und von der Bibel. Und der hat dann dort bei einem Lehrer lesen und schreiben gelernt. Und der war so erfasst von dieser Botschaft, dass er in seine Heimat gegangen ist und dort gepredigt hat. Überall, wo er hingekommen ist, einfach gepredigt von Jesus, von der Rettung durch die Gnade, vom Evangelium. Das ist dann richtig öffentlich geworden und damals war eine riesen Sehnsucht da. Das war eigentlich die größte Erweckung, die man in Österreich gehabt hat, war in dieser Reformationszeit. Da waren die Leute offen, die Leute waren auch total enttäuscht von dem Bürgerkrieg, also Bauernkrieg, der vorher stattgefunden hat, so dass eben also eine riesen Nachfrage war, so wie hier in dieser ganzen Gegend hier auch, Frankenburger Würfelspiel und so weiter. Ich habe da hinten auch ein kleines Büchlein, ganz neu, von Walter Mauerhofer, dann über die Verfolgung der Protestanten unter der Maria Theresia, also erst 200 Jahre später sind nochmal Protestanten verfolgt worden nach Siebenbürgen und so weiter, transmigriert worden, also ausgewiesen. Das alles ist eine öffentliche Botschaft. Und ich denke, wenn wir mit Leuten im Gespräch sind, die kritisch sind, dass wir nicht so schnell aufgeben und dann fragen sie, was seid ihr denn da für eine komische Sekte, was seid ihr für eine Gruppe? Dann sagen wir predigen das, was in der Bibel steht. Das kann jeder lesen. Das freut mich auch so. Ich habe Somalier auch kennengelernt. Viele, die wissen ja überhaupt nichts vom Christentum, aber es gibt Leute, die sich interessieren. Wo ich dieses Kärtchen einem Somalier gegeben habe, einem Jungen, da hat er gesagt, ja, ich habe schon in der englischen Bibel gelesen. Es gibt 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Der hat schon gelesen. Das hat mich wahnsinnig ermutigt, weil ich gesehen habe, wieder diese Wahrheit. Die Bibel ist öffentlich. Es ist keine Geheimreligion. Wir verfälschen nicht Gottes Wort. Und wir wollen Gott gefallen. und nicht den Menschen. Das ist oft auch ein schwieriges Thema in unserer Zeit, eben nicht Gottes Wort verfälschen. Nicht den Menschen gefallen wollen, ist eine Anfechtung, dass man die Bibel, dass man Abstriche macht und denkt, man kann dann die Menschen besser erreichen, die schwierigen Themen einfach beiseite lassen, denken, dass sich dann die Menschen bekehren. Aber das ist ein Irrtum. Das ist noch nie passiert, wenn man Abstriche gemacht hat, dass sich mehr bekehrt haben. Das ist sicher heute ein schwieriger Punkt. Dann die Verlorenheit der Menschen. Das heißt, hier ist unser Evangelium auch verhüllt, verborgen. So ist es denen verborgen, die verloren gehen. Vers 3. Die Tatsache der Verlorenheit der Menschen, das bewegt mich immer wieder zutiefst, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen verloren sind, dass Menschen nicht ansprechbar sind für die Botschaft des Evangeliums. Das ist sehr traurig, das ist das Tragische auch in unserer Zeit, aber es war immer so. Auch Jesus hat nicht alle Menschen bekehren können und ansprechen können, auch Paulus nicht, auch wir können es nicht. Es sind die Menschen verloren. Der Gott dieser Welt, heißt es, hat sie verblendet. Der Satan, der Gott dieser Welt, verblendet die Menschen und will sie total vom Evangelium abhalten. Denen, Vers 4, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir können Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus sehen, aber die Menschen sind verblendet und sind verloren und wir können nichts dagegen tun und das ist schrecklich. Und trotz dieser Tatsache müssen wir das Evangelium verkündigen. Wir wissen ja nicht, wo jemand offen ist, wo jemand ansprechbar ist, das können wir vorher ja nicht sehen. Wir haben es letztes Mal ja auf der Kur gesehen, dass eigentlich doch die meisten Menschen nicht ansprechbar sind fürs Evangelium. Es ist der Materialismus heute, der Humanismus, dass man denkt, der Mensch ist im Mittelpunkt, das Materielle, das ist alles. Und viele hängen einfach ihr Herz daran und viele, die lassen sich nicht bewegen. Wir haben eben zu Hause im Altersheim, wo die Eltern sind, da hat eine evangelische Pfarrerin, hat dort Gottesdienste gemacht. Da sind sehr wenige gekommen. Dann hat sie gesagt, im anderen Altersheim, wo sie hingeht, da haben dann die Leute gesagt, wir sind jetzt am Kartenspielen, wir haben keine Zeit für den Gottesdienst. Dann ist sie umsonst hingegangen, das hat sie uns dann erzählt und das hat sie traurig gemacht. Allerdings war es leider auch so, dass sie nicht das Evangelium gepredigt hat, sondern eher Esoterik. Ich habe mit ihr dann über das gesprochen, aber das zeigt doch auch die alten Leute einfach nur das Materielle. Einfach oft überhaupt nicht offen und ansprechbar für das Christliche, der Materialismus, der Humanismus oder auch die jungen Leute, einfach nur das, was man machen kann. Die falschen Religionen, die Leute, die dann ansprechbar sind, die sind dann, werden dann oft von Esoterik und falschen Religionen beeinflusst und verführt. Also der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Menschen verblendet, dass sie es nicht sehen können. Aber Gott, die Erleuchtung, die kommt von Gott. Die Erleuchtung, die können wir nicht selber machen. Das ist dann das, was nachher im Vers 6 steht, denn Gott, der da hieß oder der da gesagt hat, das Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist ein sehr konzentrierter Satz. Aber Gott hat die Erleuchtung geschaffen. Wir können die Erleuchtung nicht machen. Wir können keinen Menschen erleuchten, aber Gott kann es. Es ist von Gott, wenn jemand zum Glauben kommt. Im 2. Petrus 1, Vers 19 steht eben, wir haben umso fester das prophetische Wort, das da scheint wie ein Licht in einer dunklen Zeit. Das prophetische Wort, das scheint, und die Erleuchtung kommt von Gott. Das Thema Erleuchtung, damals wo ich in der Schule war, im Gymnasium, hat der Mathelehrer dann manchmal gesagt, wenn die Schüler wollten dann die Prüfung verschieben, wollten nicht gleich eine Prüfung machen, weil sie noch lernen mussten, dann hat der Mathelehrer immer gesagt, ja, ihr wartet halt drauf, dass es noch eine Erleuchtung gibt, aber das hilft nicht, eine Erleuchtung hilft nicht, ihr müsst jetzt halt einfach lernen. Und so hat er uns dann immer ein bisschen ausgelacht, wenn wir auf eine Erleuchtung gewartet haben. Aber hier geht es um die Erleuchtung Gottes, dass man erkennt, wer Jesus Christus ist. Und manchmal kann man wirklich auch im letzten Moment noch erkennen, die Erleuchtung, also wer Jesus ist. Manche von euch kennen noch den Guido Erlinger und die Ricky, die hier an der Bibelschule waren. Die sind jetzt bei Braunau in der Nähe und die Ricky hat uns erzählt, dass ihr Vater gegen den Glauben war, bis 14 Tage vor dem Tod, dass er immer dagegen geredet hat und in den letzten 14 Tagen hat er sich total umgewandelt und hat Jesus angenommen, kurz vor dem Tod. Das heißt, da war jetzt auch so ein Beispiel von einem sehr harten Mann, der sehr hart Widerstand geleistet hat, aber durch ihr Zeugnis und durch ihr Beispiel und durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes ist er überführt worden und hat es dann doch erkannt und angenommen und das hat sie dann natürlich sehr ermutigt. Bei uns ist es ja nicht so, dass wir das dann immer sehen, ob jemand sich noch bekehrt. Aber wir sollten immer offen sein, das Evangelium weiterzugeben. Wir sollten nicht denken, ja, bei dem ist keine Chance mehr, mit dem habe ich vielleicht schon öfter mal geredet. Vielleicht gibt es dann doch eine Möglichkeit, ihm noch das Evangelium zu sagen. Vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht in der Schulklasse oder so, ist dann doch jemand plötzlich offen. Und darum sollen wir eben nie aufhören. Die Erleuchtung kommt von Gott. In dem Angesicht Jesu Christi können wir erkennen, wer Gott ist. Die Menschen sagen immer, wer ist Gott? Ich sehe ihn nicht. Dann sage ich, dann lies doch im Neuen Testament, wer Jesus ist, was Jesus gesagt hat, wie er gelebt hat. Dann siehst du, wer Gott ist. Dort siehst du das Wesen Gottes. Und weil dieses Evangelium nicht ein menschliches Ding ist, sondern ein göttliches Ding, deswegen werden wir nicht müde. Vielleicht ist euch das aufgefallen im Vers 1. Darum werden wir nicht müde. Im Kapitel 3, Vers 12 steht, wir sind voll großer Zuversicht. Und weiter unten steht es auch nochmal im Vers 16, darum werden wir nicht müde. Wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, also zerstört wird, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ich habe schon vor vielen Jahren diese zwei Teile unterstrichen im Vers 1 und im Vers 16. Darum werden wir nicht müde. Warum werden wir nicht müde? Weil Gott wirkt, nicht weil wir so gut sind. Und wir erleben es ja immer wieder, dass die Menschen müde sind, auch in unseren Gemeinden, wenn es die Anfechtungen gibt oder dass Leute dann gar nicht mehr in die Gemeinden kommen, weil sie müde geworden sind. Manchmal sehr schwerwiegende Probleme in den Gemeinden, dass dann jemand plötzlich das Handtuch wirft. Jetzt ein Ältester in unserer Heimatgemeinde in Zürich hat jetzt gesagt, er schafft das nicht mehr. Er gibt auf die Probleme in der Gemeinde und dann gibt er auf. Aber wir hoffen natürlich, dass er doch nicht aufgibt. Wir werden nicht müde. Und ich habe auch schon gedacht, ja, gebe ich auf. Es ist wie eine schwierige Situation. Und wir werden nicht müde. Wenn wir in eigener Kraft arbeiten, dann werden wir müde. Dann geben wir auf. Aber Gott wirkt noch. Gott wirkt oft in schwierigen Zeiten ganz besonders. Auch in Konfliktzeiten, in Krisenzeiten wirkt Gott ganz besonders. Deswegen werden wir nicht müde. Es heißt ja hier, zum Dienen bereit, also im Vers 1, darum, weil wir ein solches Amt haben, kann man auch übersetzen, weil wir einen solchen Dienst haben, deswegen werden wir nicht müde. Hebräer 12, 12 und 13, die müden Hände und die erschlafften Knie wieder aufrichten, sich nicht durch Enttäuschungen abhalten lassen, dass wir dem Herrn dienen und nicht den anderen Menschen. Wenn wir nicht anerkannt werden, wenn wir abgelehnt werden oder wenn unser Dienst nicht beachtet wird in der Gemeinde, hören wir dann auf oder dienen wir dann weiter. Nehmen wir uns Zeit für Gott und den Dienst in der Gemeinde, nehmen wir uns Zeit, eben zum Beispiel für die Bibel- und Gebetsstunde, da ist einfach ein Segen drauf. Wir werden nicht müde, weil Gott nicht müde wird dienen, auch wenn uns niemand dankt. Diakonie in der Gemeinde, dienen, hingehen, wo man hingehen kann, wo Offenheit ist. Jetzt in Innsbruck gibt es ja ziemlich viel. Wir haben eine gute Zusammenarbeit unter den 7 Gemeinden. Und wir haben jetzt auch einen Gefängnisdienst, wo wir einmal im Monat so 4, 5 Leute von den verschiedenen Gemeinden, die gehen ins Gefängnis, dort singen mit dem katholischen oder evangelischen Seelsorger. Gehen wir hin und können ein paar Lieder singen. Also ich nicht, aber die Margret ist dort mit dabei. Und dann geben wir Kalender weiter. Da ist der Seelsorger, der katholische Seelsorger, sehr offen, dass wir von der MSD die kleinen Kalender dort weitergeben oder Gideons Bibeln in verschiedenen Sprachen. Und das ist einfach so ein Dienst, der ist eigentlich jetzt schwierig und wir können dann auch nicht groß Gespräche führen mit den Leuten. Aber letztes Mal ist eben einer aufgestanden, ein sehr junger Mann, der hat von sich aus ist er aufgestanden und hat denen so gedankt, dass sie hinkommen zu ihnen und da etwas weitergeben. Und ja, das sind einfach so oft so Dienste, die wir nicht sehen, was daraus entsteht und welche Frucht entsteht. Und meistens ist ja so, dass es im Kleinen beginnt. Das Gleichnis vom Senfkorn. Das Senfkorn ist ein ganz kleines Korn, wird in die Erde gelegt und am Schluss wird ein großer Baum draus. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Immer wieder wird an ganz kleinen Orten irgendetwas gesät und wir wissen nie, was daraus entsteht. Oft entsteht vielleicht nichts. Oft bekehrt sich dann vielleicht jemand und der, das sieht dann weitere Kreise. Und ja, so ermutigt uns einfach das Wort Gottes, nicht müde zu werden, nicht auf uns selber zu schauen, nicht in eigener Kraft weiterzugehen, sondern mit dem Herrn. Und dafür wünsche ich euch auch als Gemeinde Gottes reichen Segen. Dann beten wir. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht müde werden brauchen. Du siehst, dass wir als Menschen so oft müde sind. Nicht nur die alten Leute, sondern auch die Jungen. Auch schon die Teenager sind oft müde. Aber hilf uns, dass wir im Evangelium nicht müde werden, dass wir nicht müde werden, dich zu loben, dass wir nicht müde werden, dich zu bezeugen, und das Evangelium weiterzugeben. Und wir danken dir, dass du diese Gemeinde auch segnest und sie als Licht hingestellt hast hier in dieser ganzen Gegend. Wir danken dir, dass es inzwischen auch andere Gemeinden gibt im Bezirk Vöcklabruck und auch in Ried und dass es Schritt für Schritt weitergeht. Amen.